So, ja, guten Morgen. Ich denke, dass schon noch jemand kommt, aber wir fangen jedenfalls pünktlich an. Wir sind ja nicht die Laien, die nicht sind. Heute ist die dritte Veranstaltung schon. Da habe ich einen Zettel gekriegt von wegen der Teilnehmer. Gib mir das mal dahin, und das ist einfach weiter eben. Ja, eben eigentlich schon, aber die haben extra drauf geschrieben, in der dritten Stunde soll das jeder sein. Weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Aber die erste kann schon sein, dass manche einfach versuchsweise reinhören. Deswegen finde ich schon gut, dass die sagen, vor allem später. Ja, wir waren gekommen bis zur Seite 150. Die Texte, also die da noch zum Mai und Juli 85 gehören. Und der Text, der jetzt hier auf der Seite 150 losgeht, heißt: In einer Welt des Werdens, in der alles bedingt ist, kann die Annahme des Unbedingten, der Substanz des Seins eines Dinges nur ein Irrtum sein. Aber wie ist Irrtum möglich? Also das ist tatsächlich, also in der Welt ändert sich und alles bedingt sich. Bei Novalis heißt das, wir suchen überall das Unbedingte und treffen immer nur auf Dinge. Also das ist schon eine Beobachtung, die auffällt. Die Frage ist nur, ob das heute noch so ist. Ich weiß nicht, einige erinnern sich, die länger da sind, vielleicht noch an Herrn Baumgartner, der Assistent bei Max Müller war und so, der dann zu früh gestorben ist. Der hat immer wieder betont, dass wir heute eine unbedingte Ablehnung des Unbedingten haben. Und das ist, glaube ich, richtig beobachtet. Die Leute wollen, weil sie sagen, das war für mich einigermaßen schockierend, dass Hannah Arendt ausdrücklich den kategorischen Imperativ als unmenschlich darstellt. In einem Aufsatz über den. Ich hatte das erst gar nicht mitbekommen. Ich habe mal eine Tagung gemacht über Hannah Arendt in der Reihe Große Gestalten der Geistesgeschichte. Das hatte ich längere Zeit in Limburg gemacht, im Limburger Bistum. Und da war Jeanne Hersch da, also eine Schülerin und Freundin von Hannah Arendt, und wir haben 20 Minuten miteinander gestritten, also so ähnlich wie das gestern Nachmittag mit dem frommen Herrn da ging, bis ich dann eben auch gesagt habe, es hat keinen Sinn, es wiederholt sich nicht. Die hatte dann hinterher, habe ich ja gesehen, dass ich das tatsächlich, dass man das nachlesen kann bei Hannah Arendt selber in ihrem Buch über die, wie heißt es, glaube ich, Menschen in dunkler Zeit oder so ähnlich, und es ist, meine ich, der Descartes-Aufsatz, wo sie in aller Schärfe schreibt, der kategorische Imperativ sei unmenschlich. Ich habe der Jeanne Hersch gesagt, wie soll ich jetzt als deutscher Christ Ihnen eigentlich sagen, was wollen Sie eigentlich sonst gegen Auschwitz oder gegen die KZs sagen, wenn Sie sagen, der kategorische Imperativ ist unmenschlich. Sie blieb dabei, ohne dass ich das nicht verständlich machen konnte, und wie gesagt, hinterher bei Hannah Arendt gelesen dasselbe. So dieser Gedanke, von wegen dem Zwang des Logischen, auch Jaspers in seinem Buch über die Wahrheit, diesem dicken Ding, was da nach dem Krieg erschienen ist, sagt eben auch, zur Wahrheit gehört die Freiheit nicht, wo ich meine, dass das nicht stimmt, denn zur Wahrheit gehört natürlich die Freiheit, denn nur wenn ich frei bin, kann ich die Dinge sehen als das, was sie selber sind, also diesen Grundgedanken der Sachlichkeit. Während, wenn ich unfrei bin, bestimmt von meinen Bedürfnissen und Ängsten, dann bin ich nicht sachlich, sondern subjektiv. Also meine ich, dass tatsächlich die Freiheit unmittelbar dazugehört und dass wir ohne Annahme des Unbedingten gar nicht denken, leben können. Im Theoretischen ist das ja nicht Widerspruchssatz, und im Praktischen ist es eben dieser kategorische Imperativ, den man ja meinetwegen auf die Formel bringen kann, obwohl Kant immer sagt, das sei nicht identisch mit diesem trivialen Prinzip, wie er es nennt, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu. Das ist eben eine Regel, bei der er eben, weiß nicht, die hat er eben bloß als Regel gelesen, deswegen sagt er, sie sei beliebig, weil die Regel nicht sagt, warum sie gilt. Nicht? Deswegen ist das dann an der Stelle nicht da.
Ja, mit dem du sollst, meine, das hat sich ja verwandelt nach Nietzsche in das du darfst.
So
das
ist es, ja.
Der löst sich ja dann sehr viel ja. auf der anderen Seite, wurde es ja auch missbraucht.
So ist es. Also missbraucht wird es immer wieder. Auf der anderen Seite glaube ich eben, dass man mit dem Dürfen nicht auskommt. Außer man liest im Dürfen auch mit, im Gegensatz zu anderen, was man nicht darf. Oder so. Nicht? Dass wir dann das Soll zum Teil ja falsch benutzen, sprachlich bei uns im Deutschen, das muss man ja mal zwischendurch wieder in Erinnerung rufen. An sich ist es falsch, das heißt, du sollst nicht töten. Das würde ja ganz wörtlich übersetzt heißen, es ist dir nicht befohlen zu töten. Aber es wird nicht gesagt, es ist dir verboten zu töten. Also ist an sich das Sollen falsch da gebraucht in den, bei den 10 Geboten. Das ist also schon nicht sauber, sondern dass man da hingucken müsste, was heißt das eigentlich, nicht? So dass man da schon sagen müsste, du darfst nicht eigentlich an der Stelle. Aber das haben wir uns so daran gewöhnt, merken wir kaum. Das ist schlechterdings immer gilt. So könnte man sagen. Das, was kann mit kategorisch meinen. Nicht? Also er würde zugeben, dass er sagt, wenn ich bestimmte Absichten habe, oder es gibt schon Zusammenhänge, wenn ich das Ziel will, muss ich die Mittel wollen. Muss, wohlgemerkt. Nicht? Das gibt es schon. Aber unbedingt würde heißen, dass etwas schlechterdings war und unabhängig von unseren Bedürfnissen und Wünschen ist, dass es so etwas aus sich heraus gibt. Und das will er sagen, das gibt es nicht. Die ganze Welt ist nur, sind immer nur Bedingungen und nichts dabei ist schlechterdings unbedingt. Und wenn man sagt, gut, es gibt Grundsätze, Prinzipien in unserer Welt, dann kommt eben jetzt der Gedanke dann heute von den Leuten, die sagen, da muss ich einfach nur die möglichen Welten denken und dann habe ich wieder andere Welten, in denen diese Prinzipien nicht gelten würden. Man kann ja einen Unterschied machen und sagen, Prinzipien sind unbedingt oder wie man es das Prinzip ist unbedingt und während die Normen, die eine Schicht drunter sind, bedingt sind. Da spielen die Umstände mit, die Wünsche, die Absichten, die man hat und dergleichen. Und da die fürchten eben, wenn jemand mit Unbedingtheit auftritt, dass er damit die anderen unterdrücken will und deswegen diese berühmte Diktatur des Relativismus dann. Also man sagt, nein, ich darf immer nur meine Meinung äußern, meine Ansicht, meine Entwürfe, aber ich darf nicht behaupten, das gilt für alle. Bei unbedingt heißt eben ganz wörtlich, ohne, unabhängig von jeder Bedingung.
Unbedingt würde doch heißen, frei sein von dem Diktat Leben, Tod. Wenn man jetzt
meine ich auch.
Strikt,
zum Beispiel, ja.
Das ist ja die Frage der Hamlet, also so
ja,
ist es im Deutschen
ja genau
so. Übersetzt, da kommt jetzt Leben, Tod.
So ja. ist es.
Und jetzt kann ich vom Leben ja sehr bedingt sein, weil ich leben will und vom, weil ich nicht tot sein will auf der anderen Seite.
So ist es.
Und jetzt kommt ja das Unbedingte.
Und das steht jenseits dessen. Ja, eben. Also das Unbedingte steht auch noch über der Alternative von Leben und Tod. Deswegen wird ja verlangt, dass ich unter Umständen mein Leben hingebe, statt gegen mein Gewissen zu handeln. Also das Unbedingte steht über der Unterscheidung. Außer ich gehe so an wie Heine, der sagt, das Leben ist das Höchste. Dann sage ich natürlich, Leben selber ist das Unbedingte. Aber das ist eigentlich unter der Würde des Menschen. Sondern das Unbedingte heißt gerade, es steht auch nochmal über der Frage Leben und Tod.
Aber es müsste dann eben von dieser christlichen, einmal erreichten, getragen sein von einer anderen Kraft. Eben.
Ja, die Frage ist, ob es das.
Weil sonst würde ja der Nietzsche jetzt reinkommen mit dem Instinkt und sagen, dein Instinkt will ja eigentlich anders sein. Der ist der ja auch.
Der ist uns auch gegeben und der ist auch da und damit muss man umgehen. Aber diese Neuentdeckung des Unbedingten in der Achsenzeit, um das so jasperisch auszudrücken, das bezieht sich ja nicht in jedem Fall unbedingt auf Gott oder christlich, sondern das ist erstmal allgemein formuliert. Da gehören natürlich auch die Propheten Israels dahin, das ist richtig. Aber es gehört auch alles mögliche andere dahin, dass ich sage, es gibt tatsächlich diese Unbedingtheit, die aus sich heraus Platon sagt dann, einleuchtet und deswegen das Bildwort Licht hat. Nicht? Wo der schlechterdings gilt, so wie eben dann jetzt der Kant mit seinem kategorischen Imperativ, sagt er, der ist unmittelbar da, neutraler könnte man eben sagen, es ist genau die goldene Regel, negativ oder positiv, sagen viele Leute auch so. denen gefällt das eben nicht mit dem Sollen, mit dem Imperativ beim Kant, nicht? Die lassen das weg und sagen stattdessen goldene Regel. Entweder negativ oder positiv.
Aber auf der anderen Seite haben wir auch noch dazu den Befehls, die Befehlsdressur, würde ich mal sagen, die Abrichtung des Menschen, wo ja dieses, du sollst auch nochmal gefährliche Auswüchse haben.
So ist es.
Dass man ohne überhaupt nachzufragen, ohne überhaupt ein Problem darin
zu sehen,
das ist ja die Neuzeit auch, dass sie in dieser Massenvernichtung, damit man Tote aufzählen kann, dass man gar kein Problem drin
so ist. Es. Eben, das geht nicht. Und deswegen ist aber gerade, meine ich, deswegen dieses Unbedingte so nötig. Dass das eben jenseits dieser Vorstellungen steht. Das ist es ja gerade. Und das war vorher nicht da. Also ich brauche den kategorischen Imperativ, um den Missbrauch des Du sollst zu beseitigen.
Ja, wenn man es so liest, dann...
Nicht? Also das ist mein Gedanke, dass ich das also unbedingt brauche. Dieses Unbedingte, um alle bedingten Befehle immer noch mal unter die Norm zu stellen. Aber Sie hatten sich noch Sport gemeldet.
Einmal verstehe ich das jetzt richtig, dass Sie die goldene Regel und den kategorischen Imperativ jetzt irgendwie äquivalent setzen?
Ich bin ja einerseits in diesen Fragen wirklich Kantianer und der macht den Unterschied. Deswegen halte ich den auch fest. Ich wollte nur einfach vermitteln, dass viele den kategorischen Imperativ dadurch ausdrücken und das so sagen, dass man das nachlesen kann. Das ist ja so, wie ich im Theoretischen, den ich Widerspruchssatz habe, sodass die sagen, Kant würde eben sagen, kategorischer Imperativ, aber das andere sagen, das Äquivalent im Praktischen zum Theoretischen ist die goldene Regel. Die sei eben auch schlechterdings einleuchtend, da brauche ich keine göttliche Autorität, wie ja Kant ja auch nicht die göttliche Autorität für den kategorischen Imperativ braucht. Nicht, das sagt er ganz deutlich. Er sagt es ganz deutlich, er hält das raus und sagt nur, Religion ist die Tatsache, dass ich den kategorischen Imperativ als Gottesgebot lese. Das macht er ganz deutlich. Und deswegen betone ich das auch immer so stark, dass Kant eben erstmal den kategorischen Imperativ ohne Gott entwickelt. Gegen Dostojewski, der sagt, wenn Gott nicht da ist, ist alles erlaubt, da bin ich dagegen. Ich bin nicht bereit, Agnostiker und Atheisten aus ihrer Gewissenspflicht zu entlassen. Sondern ich bleibe dabei, dass jeder Mensch dieses Gewissen hat und in sich diesen Anspruch erfährt, den ich jetzt als gläubiger Christ nochmal lese, als tatsächlich unmittelbare Gotteserfahrung. Keine ist so unmittelbar wie die. Das muss man aber eigentlich dann nochmal eben wieder bedenken und entwickeln. Aber das ist meine Überzeugung, dass das dahin gehört. Und ich meine, man kann es auch gut begründen. Aber Kant geht nicht, wie Schopenhauer ihm vorwirft, von der Religion zu der Ethik. Sondern der entwickelt das als eine eigenständige sittliche Erfahrung. Kann man fragen, was macht diese sittliche Erfahrung aus? Ich bin so weit gekommen zu sagen, was die sittliche Erfahrung als sittliche Erfahrung ausmacht, ist diese eigentümliche Zusammengehörigkeit von Einsichtigkeit und Unbedingtheit, ohne dass ich eins vom anderen ableiten kann. Also es gibt unbedingte Forderungen in der Religion zum Beispiel. Wenn eben Gott eben sagt, man darf da nicht an die Früchte, oder wenn gesagt wird, ihr müsst in der Küche alles doppelt haben, fürs Fleischerne und das Milcherne, wo eben dann eben ein liberaler Jude was erzählen wird von Hygiene, aber ein überzeugter Jude wird sagen, das ist Gottes Wille und der wird erfüllt. Einfach so. Also es gibt Unbedingtheit ohne Einsichtigkeit, es gibt umgekehrt Einsichtigkeit ohne unbedingte Forderung. Ich finde, dass Newman das auseinanderhält mit seiner Doppelbestimmung. Der sagt ja, dass ich in der Sittlichkeit zwei Erfahrungen habe. Das ist der Sense of Duty und der Moral Sense. Moral Sense ist der Sinn für die Gutheit und Richtigkeit, zum Beispiel von Menschenliebe, von Nächstenliebe, von Aufrichtigkeit, von Korrektheit. Wir würden heute sagen Wertbewusstsein. Und dann hat er den Sense of Duty und das ist der Gedanke für das Du sollst. Also er nimmt die beiden auseinander. Und ich behaupte, dass die sittliche Erfahrung gekennzeichnet ist durch diese Zusammengehörigkeit dieser beiden Begriffe. Nochmal, es gibt einsichtige Dinge, die mich nicht verpflichten. Zum Beispiel, wenn es im Psalm heißt, dass es schön ist, wenn Brüder traut beisammen wohnen. Da wird nur von Werten geredet an der Stelle erstmal und kein Du sollst gesagt. Und von Werten geht auch kein Imperativ aus, sondern von Werten geht nur ein Optativ aus. Schön wär's. Ne? Das ist also dieser Wertgedanke und auf der anderen Seite der Gedanke des unbedingt du sollst. Also Einsichtigkeit und du sollst. Das meine ich, macht zusammen die sittliche Erfahrung aus. Zwei Begriffe, die an sich sonst nicht zusammengehören, aber das ist das, wie soll ich sagen, die Physiognomie der sittlichen Erfahrung. In der religiösen Erfahrung könnte man mit Rudolf Otto sagen, das ist diese Verbindung von Tremendum und Faszinosum. Im Nominosen und im Heiligen, was dort auftaucht. Das ist die Qualität, die dort auftaucht. Aber die sittliche, ästhetische Erfahrung ist wiederum was anderes, nicht mit der Schönheit. Sittliche Erfahrung ist durch diese beiden Punkte gekennzeichnet. Es ist eine eigenständige Erfahrung, behaupte ich. Ist nicht die religiöse Erfahrung.
Na gut, ich meine, mit Kant, Sie haben ja richtig gesagt, dass Kant für seinen Imperativ Religion in seinem Sinn im Grunde nicht braucht.
So ist es. Zunächst mal nicht.
Ja, gut, aber ja. Ich habe trotzdem eine gewisse Schwierigkeit, dass mit der goldenen Regel, es hört sich ja sehr ähnlich an, nicht? Goldene Regel und der Kapitel, kann es ja so ähnlich machen und irgendwie versuchen. Ich überzeugt so etwas nicht. Ich würde jetzt mal etwas, wenn Sie wollen, etwas so mit einem polemischen Drall sagen, der kategorische Imperativ gilt nur für die Gojigen. Denn bei Kant brauche ich ja diese Transzendenz nicht. Weil wenn Kant sagt, warum brauche ich dann so komische Dinge wie Freiheit oder Unsterblichkeit und diese Dinge?
Ja,
ich frage immer, warum soll ich denn dann sittlich sein sollen, wenn es mir zum Vorteil gereicht, nicht sittlich zu sein? Schauen Sie mal, nehmen Sie mal diese ganze Verbrecherwelt. Funktioniert doch verdammt gut. Oder die ganze Schwarzgeldindustrie, die hat ja auch, wenn sie so wollen, auch eine bestimmte Art von kategorischen Imperativ, nämlich häufe Geld an. Das ist ein oberstes. Die haben das ja alles. Die haben ja gesagt, wenn sie so wollen, keine Theologie oder keine Gottesglauben.
Ja, die brauchen sie auch nicht. Also ich verstehe Ihre Argumentation nicht richtig. Ich versuche also mal das irgendwie nachzuvollziehen. Klar sagt der Kant, dass es Leute gibt, die eben ihren Vorteil in den Vordergrund stellen. Und wenn man die klassischen Ethiken anguckt, das habe ich ja immer gesagt, dass die griechische Ethik keine Ethik des Sollens ist, sondern eine Ethik des Wollens. Also das ist wahr. Nur das stimmt. Die griechische Ethik ist eine Ethik, deswegen sage ich mal, deren Problem ist Vernunft und Leidenschaft. Hier wird nicht ein Sollen verkündet, sondern hier wird gefragt nach dem, was will ich eigentlich? Das ist völlig klar. Die Frage ist nur, warum jetzt also die Juden den kategorischen, natürlich brauchen die Juden keinen kategorischen Imperativ, weil die gleich wissen, wo dieser Imperativ herkommt, nämlich von Gott. Das heißt, das ist eine religiöse Kultur.
Ja gut, aber jetzt wollte ich doch nochmal in Bezug auf den kategorischen Imperativ nochmal auf die Arendt kurz zurückkommen.
Ja.
Wenn sie sagt, das ist ein Unmensch, wie sagt sie das einfach so dahin oder hat sie dafür eine Überlegung?
Ja, weil er mich in dieser Weise nötigt, er setzt mich unter Druck. Und das hat die Hannah Arendt schon nicht gemocht, wie sie ein Kind war. Und hinterher erst recht nicht.
So.
Die will einfach keine Befehle.
Also das ist mehr oder weniger so Psyche.
So behaupte ich jetzt mal frech daher. Also wo sie das eben auch so formuliert und sagt, ich will nicht in dieser Weise unter Druck gesetzt werden.
Ja.
Sondern das muss mir selber klar werden. Das heißt, sie ist da in diesem Punkt eben griechisch. Sie sagt, ich muss zeigen, dass das auch mein eigenes besseres Interesse ist. So wie eben der Aristoteles ganz deutlich sagt, die Grundmuster aller Liebe ist die Liebe zu mir selbst. Und da habe ich also nicht ein Sollen, sondern da habe ich ein Wollen. Und das gefällt der Hannah Arendt und das übernimmt sie, weil sie Sorge hat, wenn ich das andere mache, kommen die Autoritäten, das war ja genau, was Sie angesprochen haben, mit Beruf, was hat man mit Berufung auf Gott nicht schon alles geboten? Und dann fällt denen natürlich sofort ein, sind da sofort wieder beim Isaak-Opfer. Ne? Wo der Kant ja auch sagt, das geht nicht, der Abraham hätte sagen müssen, sowas befiehlt nicht Gott, das kann nur der Teufel befehlen. Und weist er ganz scharf ab vom Abraham, weil er da gar keinen Zugang dazu hat.
Aber könnte nicht gerade das Beispiel, das ein persönliches dann sein, dass eben der Mensch durch so ein Extrem dann vielleicht lernt, dass er doch eine Wahl hat? Also ich meine, das ist natürlich vorübergehend, dass auch das Unbedingte könnte man ja retten, gesagt, du hast immer eine Wahl.
Ja, immer. Also,
und das ist ja dann entscheidend. Das könnte ja auch ein Unbedingtes sein, aber das ist eben ein anderes Unbedingt als eine einseitige Befehls.
Ja, ja, aber der Kant meint natürlich nur das Sollen. Und bei Sollen habe ich immer die Wahl. Deswegen sagt er ja in aller Schärfe, ein freier Wille und ein Wille unter sittlichen Gesetzen ist einerlei. Es gibt überhaupt keine Freiheit ohne Sollen bei Kant. Deswegen ja meine Formel immer, wer nicht sollen will, muss müssen. Wenn ich nicht dem Sollen folge, dann folge ich irgendeiner Angst oder einer Begierde, ein Bedürfnis und dann gerate ich ins Muss. Das ist Kants Überzeugung und die teile ich. Entweder folge ich dem Sollen, dann bin ich frei. Weil ich frei folge. Das Sollen spricht meine Freiheit an. Während das Müssen, deswegen mache ich ja so einen scharfen Unterschied immer zwischen Müssen und Sollen. Müssen heißt nicht anders können. Sollen heißt nicht anders dürfen. Sodass gerade das Sollen die Freiheit überhaupt erst eröffnet. Dass die Leute oft sprachlich sagen, du musst anständig sein, ist der eine Punkt. Der andere Punkt, den Sie gleich genannt hatten, dass mit Berufung auf dieses Sollen jetzt das Gesetz wird und dass jetzt die irdischen Autoritäten dieses Sollen unterstützen durch Zwangsmaßnahmen. Schon das Recht ist ja was anderes als die Moral. Recht ist bekanntlich schon definiert als ein Zwangssystem. Das ist für Kant ganz klar. Deswegen hat es das Recht ja auch nicht mit Gesinnungen zu tun. Manchmal klingt es hinein, da wird es dann etwas fragwürdig. Aber an sich hat das Recht als solchem ist ein Zwangssystem, so definiert es Kant und Hegel natürlich auch von dort her, das setzt der Staat durch. Und weil also der Staat zum Teil moralische Dinge rechtlich durchsetzt, rutscht das dann so zusammen, dann kommt noch ein weiterer äußerer Umstand dazu, dass Kant tatsächlich rigoristisch ist in verschiedenen Punkten. Rigoristisch heißt nicht, dass ich jetzt das Prinzip unbedingt gelten lassen, das gehört sich so, das kann gar nicht anders sein. Rigoristisch heißt, dass ich bestimmte Normen so behandle, als wären sie Prinzipien. Das berühmteste Beispiel von Kant ist das Verbot einer Falschaussage. Dass er gesagt hat, wenn der Gestapo-Mann fragt, ob ich ein Judenversteck habe, muss ich sagen, ja, nach Kant und Fichte. Und das verwechselt wahrscheinlich auch dann nochmal Hannah Arendt und diese Leute, dass die sagen, wie er aus dem Prinzip, wo es gelten würde, das fälschlich auch anwendet auf die Norm. Also Prinzip und Norm sind scharf auseinanderzuhalten. Prinzip heißt Ursprung, Grundsatz, prinzipielles eben. Ja. Und Norm heißt Regel auf Deutsch. Da kommt jetzt die Regel hin. Ne? Und Normen sind immer Anwendungen von Prinzipien und deswegen mit den Umständen, die mit hineinkommen. Und jetzt zieht eben Kant leider in dieser Frage jetzt der Falschaussage die Konsequenz und sagt, ich darf niemals eine Falschaussage machen.
Da gibt es ja auch so Stellungnahmen, dass er das nicht ganz so gemeint hat.
Eben.
Doch immer wieder liest man,
also das
ist also so schriftlich, ich kann es mir nur in dem Kontext vorstellen, dass wenn ich jetzt anfange in der Situation, ja, wo Aufrichtigkeit verlangt ist, dass ich da unter Umständen, wenn ich mich daran gewöhne, dem auszuweichen,
ja,
dann bin ich eben auf einer schiefen Bahn jetzt.
Also wahrscheinlich spielt das bei ihm eine Rolle, ja. Aber ich finde, dass er die Beispiele, die er wählt, sind schon scharf genug. Also das Beispiel ja bei Fichte ist ganz klar, dass eben einer Frau, die beim gemeinsamen, also Verkehrsunfall oder was weiß ich, eben schwerst krank ist und dann darf man ihr den Tod ihres Mannes, soll man ihr verheimlichen, sagen die Leute, damit die nicht auch noch stirbt. Und Fichte sagt dann einfach, dann sterbe sie, die Wahrheit ist die Wahrheit. Und der Fichte ist ja der den Kant da auf das System gebracht hat. Ich meine auch, dass ich Kant mit seinen eigenen Mitteln schlagen kann. Meine Argumentation läuft immer so, dass ich bei ihm gelesen habe, dass er sagt, dass ich an sich, wenn jemand bei mir einen Gegenstand unterstellt, dem ich ihm dann wiedergeben soll, wenn er kommt, und dass er sagt, wenn der kommt jetzt voller Wut und Geschrei, weil er seine Frau beim Ehebruch erwischt hat und will seine Pistole haben oder so, die darf ich ihm nicht geben. Und da ist auch Kant der Meinung, man darf es nicht geben. Und dann ziehe ich von dort her die Analogie, dass eben jetzt dieser Gestapo-Beamte kein Recht auf die Wahrheit hat, weil er sie einfach missbraucht.
Sonst wäre es ja eine abrahamitische Situation, die missbraucht wird.
Ja, ja, eben fast, ja, genau auf sowas läuft es hin. Nur habe ich bei Kant also nicht gelesen, wo er das einschränkt bei der Wahrheitsfrage. Nur habe ich nicht alles von Kant gelesen, ich bin kein Kant-Fachmann. Sondern nur so, wenn Sie sagen, das steht wirklich bei ihm, dann wäre es schön, wenn jemand was wüsste und mir das mal sagte oder so. Also ich habe es für die Wahrheit nicht gefunden, aber eben für dieses Darlehen oder das nennt man nicht Darlehen, das ist immer anders, dass er eben was bei mir da abstellt, dass er da Unterschiede macht, und da ziehe ich einfach die Parallele. Aber dieser Gedanke, also Kantscher Rigorismus, nicht hinsichtlich des Prinzips, sondern dass er das Prinzip falsch auf der Ebene auch der Normen wieder anwendet, das ist ja das Problem. Ich habe immer auch so den Studenten gesagt, wir als Untergebene sind in der Gefahr, die Prinzipien nur als Normen zu lesen, und umgekehrt die Regierenden sind immer in der Gefahr, dass die Normen als Prinzipien gelesen werden, damit man da sich nicht dran hält. Und da muss man im Einzelfall gucken, was ist wirklich ein Prinzip und was ist wirklich eine Norm. Das gilt für alles Mögliche, auch in der Sexualmoral, in Ehefragen, was weiß ich, wo das zu erörtern wäre und man gucken müsste, wo habe ich jetzt wirklich ein Prinzip und wo habe ich eine Norm? Und Normen sind Regeln, und da haben wir das deutsche Sprichwort, keine Regeln ohne Ausnahme. Mir fällt ein, würden Sie so nett sein und die Anwesenheitsliste weitergeben, damit das hinterher dann noch, das ist nämlich heute, wo die Verwaltung mich da gebeten hat, das steht dran, dann geht es da einfach weiter hinterher. Und Sie würde ich wieder bitten, das wieder oben einzuwerfen dann. Hinterher den Zettel. Also, bitte.
Ja, ich wollte mal zurückkommen zu dem Beispiel mit Dostojewski, was Sie gesagt haben, mit dem Gewissen. Aber wie kann ich denn das Gewissen begründen, wenn ich irgendwie religiös oder göttlich, denn, rein evolutionär widerspricht es ja dem
Survival? Ja, darauf sagt Kant, ich muss es überhaupt nicht begründen, ja. Und deswegen muss ich auch nicht den Ausweg in die Evolution gehen. Sondern er sagt, dieser Imperativ bringt seine Rechtfertigung mit sich selber mit. Da ist eigentlich nichts zu begründen. Deswegen ist, muss man sagen, es ist gerade vor einem halben Jahr nochmal erschienen, so ein Sammelband über, wie heißt es, Gott, Mensch, Natur, wo ich einen Aufsatz drin habe, ein Kapitel drin habe über Why to be Moral. Das taucht ja immer noch auf, dieser Ausdruck. Und wo ich versuche zu zeigen, dass das eine völlig falsche Fragestellung ist. Denn entweder, Pater Ricken, da distanziere ich mich ein bisschen von ihm, aber in der Sache sagt er, dann muss ich eben zirkulär werden, sagt er. Das heißt, warum soll ich anständig sein? Die Antwort heißt, weil das einzig Anständige ist. Er nennt das zirkulär. Ich finde das nicht so richtig. Ich sage, nee, statt zirkulär sage ich, es wird nur noch mal darauf hingewiesen, dass das die Selbstrechtfertigung des kategorischen Imperativs selber ist. Deswegen das Bildwort ab Platon dafür das Licht. Also der Satz rechtfertigt sich selber. Denn was heißt denn die Alternative? Wenn ich jetzt nicht mich, Ricken, zirkulär wiederhole, oder wenn ich mit meiner nochmal zeige, dass das in sich evident ist, dann bleibt mir nur die Lösung, eine außermoralische Rechtfertigung zu geben. Eine außermoralische Rechtfertigung nennt Kant legal. Kant sagt, wenn ich das Richtige tue, aber nicht, weil es richtig ist, dann nennt man das legal. Moralisch bin ich nur, wenn ich das Richtige tue, weil es das Richtige ist. Also nicht, weil ich dann Vorteile habe, wenn ich es tue, oder Nachteile, wenn ich es nicht habe, dann handle ich nur legal. Moralisch handle ich nur, wenn ich das Richtige tue, weil es das Richtige ist. Dann würde also die Frage, warum anständig sein, darauf hinauslaufen, dass das eine Frage ist außerhalb des Anständigen. Deswegen heißt meine Antwort auf die Frage, warum moralisch sein, heißt für mich, das ist sowas fragt kein anständiger Mensch. Ich bin nicht bereit, die Frage überhaupt zuzulassen. Und muss also zeigen, dass das in sich heraus einleuchtet. Wenn ich das so formuliere, dann ist klar, dass damit ein Prinzip gemeint ist. Und dann kann ich dem Kant entgegenhalten, die goldene Regel ist eben keine Regel, das heißt keine Norm, sondern ist die Formulierung eines Prinzips. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge keinem anderen zu, das ist ein Imperativ. Das ist der kantische Imperativ. Nicht? Denn nur wird dabei eben nicht angesprochen, warum. Man kann dann eben in den Büchern zur Lebenskunst, steht dann drin, wenn du dich anständig benimmst, sind die Leute auch zu dir anständig. Wenn du gutes Trinkgeld gibst, benehmen die sich anständig. Und alle die Geschichten, was ja alles stimmt, nicht? Das ist Lebensklugheit, nur ist es nicht die Moral. Oder sagen wir, es ist sogar die griechische Moral, aber nicht das, was ich unter Moral verstehe. Nicht? Und Sie haben völlig recht, dass ich dann weiter fragen muss, wo kommt das Soll her? Aber das brauche ich nicht, um es zu befolgen. Da bin ich mit Kant einig. Dass ich von dort her weitergehe und daraus mache ich meine Gotteslehre. Also ich habe natürlich auch in der Gotteslehre immer auch angeführt, den kosmologischen Beweis und so, wie es ja Pater Schmidt hier ja auch macht. Nicht? Aber ich habe immer gesagt, mein Herz gehört eigentlich dem Beweis aus dem Gewissen, der als Beweis erst seit Newman da ist. Er hat es vorher nicht gegeben. Newman entwickelt den und sagt, wenn ich nachdenke, die sittliche Erfahrung, dann ist das ein Gottesbeweis. Und den mache ich. Dass ich sage, eigentlich tun nur Personen und du sollst kann auch nur Person sein. Keine Situation sagt, du sollst, kein Wert sagt, du sollst, kein Gefühl sagt, du sollst, sondern nur eine personale Wirklichkeit kann, du sollst sagen. Und deswegen ist das für mich eine unmittelbare Gotteserfahrung. Aber das hängt natürlich da nicht drauf, das steht nicht drauf. Und deswegen bin ich gegen den Dostojewski. Und Kant führt ja dann im zweiten Schritt Gott ein, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, weil er jetzt sagt, wir sind zu schwach, wenn wir nicht hoffen können, dass das auch irgendwann sich durchsetzt, sind wir nicht in der Lage, dem kategorischen Imperativ zu folgen. Und deswegen brauchen wir diesen theoretischen Satz, so wie wir den Satz brauchen, ich bin frei, was ich auch nicht beweisen kann, nach seinen Newton'schen Standards, ne, kann ich das nicht beweisen. Aber aus dieser Erfahrung, dass du sollst, folgt, dass ich frei bin, so folgt eben dann auch aus dieser Situation, meint er jetzt, dass ich unsterblich bin, weil er glaubt, ich muss mich in alle Ewigkeit hin immer mehr vollenden. Das finde ich eine fragwürdige Argumentation, aber er hat sie halt. Und dann hat er drittens auch diese Argumentation, der sagt, und es gibt Gott. Weil irgendwo muss das Sollen ja herkommen, da gebe ich ihm recht. Ich muss das aber nicht wissen, um sittlich verpflichtet zu sein. Weil die Verpflichtung steckt unmittelbar in dieser Doppelheit der sittlichen Erfahrung drin. Einsichtigkeit und Verbindlichkeit.
Ja. Um nochmal jetzt auf das Gestapo-Beispiel anzuknüpfen. Hitler hat zum Beispiel gesagt, das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Zum Beispiel, wie geht man mit Zögern um, der das Gewissen
ist? Ich meine, man muss einfach mit denen diskutieren und reden und zeigen, dass das falsch ist. Zugleich hat er ja schon nämlich auch anders auch geredet. Das Argument von Fichte finde ich gut. Fichte weist darauf hin, in der Bestimmung des Menschen, dass er sagt, es gibt schon Bösewichte, die behaupten, man muss sich nicht an sein Gewissen halten, aber er hätte noch keinen Bösewicht getroffen, der sich nicht ethisch empört, wenn er meint, er würde ungerecht behandelt. Also die sagen dann nicht, das tut mir weh oder das will ich nicht, sondern die bis hin zum Gefgen, der bei uns in Frankfurt da, nicht, der dann mit der Bundesrepublik anfängt zu prozessieren oder so, vorher von Gewissen keine Rede, aber wenn man sich selber ungerecht behandelt fühlt, haben die Leute auf einmal alle ein Gewissen. Nicht? Und ein besseres Argument habe ich nicht, weil ich nicht in die Herzen der Leute gucken kann. Aber das Argument finde ich gut und deswegen habe ich das übernommen von Fichte. Es ist richtig, jemand kann das so verbal dahin reden und das hat er so gemacht. Ja, klar. Das machen die Leute immer, wenn sie sich entschuldigen wollen. Nicht? Die Frage ist nur, wie weit trägt sich das im Ernstfall durch? Und deswegen bleibe ich dabei. Dass hier etwas anderes mehr hingehört als bloß Theorie, ist der dritte Punkt. Deswegen rede ich ja so oft vom Medium. Das ist ja, wird eben nicht bloß rein theoretisch eingesehen, Evidenz, sondern hier benutze ich ja das Wort, was Reinhard Laut eingeführt hat hier in die Philosophie, die sogenannte Satiens, von Satire ergreifen. Das ist mittelalterliches Latein, Satire ergreifen, im Französischen heißt das saisir, und sagt, ich lass mich ergreifen, das ist also der Wille mit dabei. Und deswegen bin ich statt aktiv und passiv, passiv, mir leuchtet eines, fällt auf mich drauf, wie der Lichtschein aufs Fotopapier. Aktiv, ich handle und setze und bestimme, ich mache die Gesetze. Nein, medial, ich lasse mich ergreifen. Ich kann mich nicht ergriffen werden machen, ich kann aber mich wehren gegen das ergriffen werden. Also es ist weder aktiv noch passiv, sondern es ist genau dieser Medium, ich lasse mich ergreifen. Und von diesem Lassen, das war auch das, was ich im Hinterkopf hatte, zum Beispiel gestern Nachmittag bei der Diskussion in der Vorlesung, nicht? Dass ich sage, also nicht passiv, ich werde getraut und nicht aktiv, ich mache da einen Vertrag, sondern ich lasse mich verbinden zum Bund von Gott. Also dass an all diesen Stellen das Medium vorkommt, und weil die Leute das Medium nicht kennen, gibt es die ganzen Pannen. Zum Beispiel die Panne, dass der Hieronymus hinsichtlich der Ehe übersetzt, die Entlassene darf nicht wieder heiraten. Da steht also so steht das also da im Lateinischen. Die Entlassene darf nicht heiraten. Im Griechischen heißt das die sich gelöst Habende. Ne? Weil der Mann konnte im Orientalen, der konnte einen Scheidebrief ausstellen. Frau konnte keinen Scheidebrief ausstellen. Aber die Frau konnte einfach gehen. Das heißt, sie sollte eigentlich nicht, aber sie konnte gehen. Und dieses Medium, das hat dann in den Perfektformen, hat das dieselbe Gestalt wie das Passiv. Das hat keine andere Konjugation. Mein Standardbeispiel ist immer dieses Wort von Paulus aus dem Korintherbrief, wo er sagt, katalagete, heißt ganz wörtlich, seid versöhnt. Wörtlich heißt das, seid versöhnt. Gemeint ist weder seid versöhnt noch versöhnt euch. Sondern gemeint ist, was auch in der Übersetzung steht, lasst euch versöhnen. Diese Passivform ist also die Perfektform von einem Medium. Und das kann man nicht lesen, wenn man bloß stur an den Buchstaben klebt, sondern wenn ich mitdenke. Und wenn ich jetzt also sage, die sich gelöst Habende darf nicht mehr eine neue Ehe eingehen, dann entspricht das ganz parallel dem Satz, der Mann, der eine Frau entlässt, darf nicht wieder heiraten und alles ist in Ordnung. Aber jetzt hat es der Hieronymus übersetzt mit Amissa, die Entlassene, und daraus hat dann also das Kirchenrecht gefolgert, wenn die als Entlassene nicht heiraten, darf keiner, der auch unschuldig geschieden wird, wieder heiraten. Und berufen sich auf dieses Amissa, was aber gar nicht steht im Griechischen. Ne? Also das sind so Dinge, wo man gucken muss. Mein Standardbeispiel, so habe ich da in meinem Artikel da ja in der Hertha-Korrespondenz da im Märzheft mich auch darauf, habe ich auch darauf hingewiesen, auf den Pater Norbert Baumert in Wien, dass ich ihn da unterstütze mit seinem Amissa da, an der für mich krassesten Fälle einer Fehlübersetzung. Und das ist, dass eben im Lateinischen Jesus zu Maria Magdalena sagt, rühr mich nicht an, noli me tangere. Im Griechischen steht Memu Haptu und Haptu ist Medium und das heißt, halt mich nicht fest. Und so hat man durch diese falsche Übersetzung aus Jesus eine Mimose gemacht. Wir haben die Mimose auch so genannt, die heißt eben Noli Me Tangere. Während er nur gesagt hat, halt mich nicht fest. Berührung ist ein so wichtiges Wort für die Mystik. Denken Sie, einer der berühmtesten Texte ist, wo sich Augustinus mit seiner Mutter Monika unterhalten und sie sprechen so hinein auf Gott hin und das Geheimnis in Gott. Und dann sagt er, und für einen Augenblick in ictu cordis attigimus, für einen Herzschlag lang haben wir daran gerührt, an Gottes Wahrheit. Also es ist ein so wichtiges Wort, und das Wort Taktus auch. Also Taktus können Sie zum Beispiel bei Thomas lesen, dass wir mit unserem Tastsinn überlegen sind den Tieren. Die Tiere riechen besser, die rennen schneller, die sehen besser, die hören besser, alles Mögliche können die besser. Den Tastsinn haben wir den besseren. Und dann schreibt der Thomas, dass Gott bei der Einschaffung der Seele in den Leib, den die Eltern eben machen, da richtet er schon die Seele nach der Sensibilität dieses Körpers aus. Und jetzt denken Sie, was wir mit dem Wort Takt meinen. Wir bleiben ja nicht bei Taktus stehen, mit dem Berühren bloß, sondern taktvoll, das ist ein ganz wichtiger Begriff, der hingehört. Ja, und jetzt übersetzt er das einfach noli me tangere, aus ist es. Und wo man einfach sagen muss, da ist überhaupt der Punkt, die Einheitsübersetzung, auf die ich so oft schimpfe, hier hat es richtig, wenn Sie nachlesen, da steht, halt mich nicht fest. Sogar. Und solche Dinge muss man einfach sehen und das hat Folgen für die Praxis, das hat Folgen für die Tradition. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, im Katechismus steht so drin und es bleibt eben einfach so. Wenn man hier zeigen kann, nein, bitte, guckt mal dahin. Das ist ja nicht total falsch. Ganz falsch kann überhaupt kein Satz sein. Genau wie es das absolute Böse nicht gibt. Richtig ist in beiden Fällen, dass es kein Passiv ist. Aber das aktiv zu nennen, da muss man sagen, Distinguo. Und die Tradition sagt immer, man philosophiert gut, wenn man gut unterscheidet. Ich muss, das, dem Passiv steht nicht nur das Aktiv gegenüber, sondern auch nochmal das Medium. Und im Medium steckt etwas drin, was nochmal hingehört. Ich lasse mich überreden, ich lasse mich überzeugen, ich lasse mich berühren, ich lasse mich ergreifen oder so, wo das ganz wesentlich wird, wo man das eben medial formulieren muss und nicht passiv. Aber immer wieder höre ich von Leuten, hören, empfangen, das sei passiv. Wir haben mediale Wörter, auch wenn wir keine mediale Konjugation haben. Zum Beispiel dulden. Sie können keinen Menschen dulden machen, nur leiden. Ob er es duldet oder nicht, ist seine Sache. Also und deswegen muss ich auf solche Wörter hingucken, wo es die gibt und die mit hineinnehmen, in solche Fragen. Und das vermisse ich eben auch hier beim, jetzt hier beim Nietzsche, weil der aus lauter Angst vor Passivität dann immer gleich so wild daherredet von Wille zur Macht und meint, da muss jetzt immer also aktiv gleich gehandelt werden, anstatt sich klarzumachen, dass das Medium, das sich ergreifen lassen, in gewisser Weise aktiver ist als das Aktiv. Das klingt jetzt blöd, aber ich meine, es trifft was, was ich da sage. Mein Beispiel ist ja immer, dass ich längst vorher, wo ich schon nicht mehr reden kann, schon nicht mehr vernünftig zuhören kann. Also ich finde, man braucht zum Hören auf einem anderen mehr Aufmerksamkeit und Freiheit als zum Reden. Also das ist deswegen tätiger, das Empfangen, das Entgegennehmen, als das Reden. Deswegen fällt es uns auch leichter zu reden, als jemandem zuzuhören. Also das würde ich schon meinen, dass das unmittelbar hingehört. Und das fehlt mir beim Nietzsche immer wieder bei den Punkten, dass er sagt, also ich will nicht passiv sein. Und dann muss er immer gleich von der Macht und von all dem so reden und gleich die aktiv, anstatt zu entdecken, die wirklich höhere Form von Freiheit und Medialität, die eben Medium ist. Und das vermisse ich deswegen im Ganzen bei allen möglichen Diskussionen, weil ich mal irgendwann eben aufmerksam geworden bin. Ja, ich habe es ja mir nicht selber ausgedacht, sondern eben gelernt bei meinem Lehrer hier Reinhard Laut, nicht? Sein Sohn ist ja hier Prof an der Uni, nicht? Dass ich gedacht habe, das aufzunehmen und das aufzuspüren, und das ist ein Schlüssel für vieles, kommt mir vor. Und immer mehr eigentlich so mit den Jahren hin, weil ich sehe, alle möglichen Probleme kann ich unterbringen, meine ich, indem ich sah, ah, da ist noch eine Unterscheidung möglich, die ihr leider nicht kennt, weil die Sprache sie nicht hat. Und das wissen wir ja eben, das hat der George gesagt, kein Ding sei, wo das Wort gebricht. Wenn ich also nicht die Wörter dafür habe, ist es sehr schwierig, das zugleich auch zu denken. Sodass man deswegen da versuchen muss, Wörter einzubringen, die uns fehlen. So wie mir ja ein Wort fehlt als Ergänzung zum Treffpunkt, die Trefflinie oder Trefffläche, wenn ich von Grenze und Kontur rede. Nicht? Wo auch was fehlt und dann sehen wir es auch nicht. Und meine Grenze ist das, was wir durchbrechen müssen, abschaffen müssen oder was weiß ich wie. Nicht? Anstatt wenn wir ein Wort hätten, das hieße Kontaktfläche oder so. Kontur ist auch keine Kontaktfläche. Kontur ist nur der Umriss so gegen nichts. Aber wirklich jetzt eben Kontur, also Trefffläche, nicht? Das wäre ein Wort. Das ist nicht schön. Vielleicht fällt irgendeinem Dichter mal sowas ein und vielleicht wird es eingeführt. Ich weiß, wie zum Beispiel Rilke darunter litt, dass wir kein vernünftiges Wort haben für die Innenfläche der Hand. In anderen Sprachen heißt das zum Beispiel Palma oder so. Nicht? Wir haben Handrücken, aber Handbauch klingt blöd. Das lässt mich sofort an den Ekel von Sartre denken, wo der sagt, die Hand liegt da so da wie ein Tier, guckt so aus dem Ärmel raus, nicht? Liegt so fett und feist da so rum und streckt da so die Beine von sich. Nicht? Sagt er, während was kann wirklich eine Handfläche heißen in der Liebe?
Oder die offene so. Hand gibt an sich Handfläche.
Ja, eben. Ja, nicht? Also wirklich schade ist, dass wir da kein schönes Wort dafür haben. Da muss man halt eins erfinden als Paar oder so. Ne? Also dass man gucken muss, wie nenne ich sowas.
Man könnte nur das sagen zur Gelassenheit und zur Ruhe, dass ja. Man ja weiß, dass für eine echte Gelassenheit, die sich also auf den ganzen Körper erstreckt,
ja.
Jetzt, also nicht
So ist es. Ja.
Mehr Muskeln benutzt, nämlich alle Muskeln, als sogar in den meisten starken Sportanstrengungen, wo man zum Teil bis auf 90 und mehr Prozent kann, aber nicht so viel wie bei der Ruhe.
Vielen also, Dank.
Die Ruhe gibt es nur, wenn der ganze Leib ergriffen ist.
Ja.
Und da müssen alle Muskeln eben auch dann in diesen Zustand
einbezogen werden, ja.
Dass sie sich nicht die Ruhe stören. Und das ist ein aktiver Vorgang. Also die Gelassenheit eben. Auch.
Ja, genau. Und das ist genau diese Medialität. Ja.
Runterfahren, ja.
Ja, so ist es.
Müssen alle Muskeln.
Ja, vielen Dank. Genau, also sowas wäre eben, und sind das alles so Beispiele, die zeigen, wenn wir eben nicht die Wörter haben, ist es sehr schwierig, das zu denken, da muss man Umwege machen, um das, und immer wieder vergisst man es selber, und die anderen Leute haben es überhaupt vielleicht noch gar nicht gemerkt, dass man das wieder neu ansprechen muss und aufnehmen muss.
Und zu dem jungen Mann wollte ich noch sagen, wegen Hitler.
Ja.
Also ich meine, das ist ja, wenn der anfing mit was Politisches zu schreiben, bis zum Testament, konnte man ja verfolgen und gerade noch im letzten Testament, da hat er nichts anderes gemacht, als sich zu rechtfertigen.
So ist es.
Also, und das ist ja dann genau...
Genau, der Beleg nochmal.
Nicht der Beleg dafür, dass er zwar auch mal gesagt hat, die wissen das Blödsinn
ja.
Und so weiter, und so, aber da war ja kein ganzes...
Dauernd rechtfertigt er es.
Als sich zu rechtfertigen.
Nicht? Also eben, dass die Leute sich entschuldigen, ist schon ein Beweis. Und rechtfertigen ist das. Das genau. Natürlich hängt es damit zusammen. Nicht? Vielen Dank. Nee, das gehört da schon mit hinein. Und das würde ich ihm als allererstes ihm hier entgegenhalten, wenn er sagt, da gibt es kein Unbedingtes oder so. Nicht? Ihm geht es natürlich auch um Unbedingtes. Ihm geht es da um seine Wahrheit. Er will also den Irrtum entlarven oder so etwas. Die zweite Frage, die man bei diesem kurzen Text fragen könnte, hat er selber schon gestellt. Und das ist schön. Wie ist Irrtum möglich? Nicht, das war ja schon die Rückfrage eigentlich dann auch an die Iliaden, wenn da gesagt wird von Parmenides, es gibt gar keine Bewegung, das ist eine Täuschung. Wie komme ich zu einer Täuschung, wenn es überhaupt gar keine Bewegung gibt? Also es kann gar nicht stimmen. Nicht? So, das also von dort her, dass er gesagt hat und hört dann einfach auf. Nicht? Aber da müssen wir gucken. Er sagt, das kann dann nur ein Irrtum sein, aber wie ist Irrtum möglich? Eben, wie ist Irrtum möglich? Also Irrtum ist nur möglich, wo es kann bedeuten, wenn ich nicht von Freiheit und Person rede, dass eben irgendwas gestört ist. Klar gibt es also Fehler, die vorkommen in der Natur, Ausfälle. Es gibt Blindheit und Taubheit und alles Mögliche. Das passiert eben einfach, dass da was kaputt gegangen ist. Das gehört dann zu den Übeln. Aber wenn ich jetzt Irrtum in einem volleren Sinn anführe, dann muss ich von Freiheit reden. Und von dem Sinn auf Wahrheit hin, dann steckt so etwas mit drin. Das war ja der Grundgedanke bei Descartes. Dass er sagt, während für die Griechen das Problem der Irrtum ist, sagt Descartes, jedes falsche Urteil ist etwas moralisch Verfehltes, denn es ist voreilig. Man müsste eben länger prüfen und gucken, ob es wirklich geht. Ob er damit recht hat, ist eine andere Sache. Aber dieser Schritt, den er hier reinnimmt und ordnet hier tatsächlich, und das war natürlich auch wichtig, dann gerade eben auch bei Laut immer so, auch von Fichte her, der sagt, Irrtum ist selber eigentlich schon eine moralische Sache und niemals bloß etwas rein Theoretisches. Das ist vielleicht übertrieben, in manchen Fällen, das meine ich, dass man das auch festhalten sollte, aber auch da ist viel Wahres dran, dass im Irrtum in sehr vielen Fällen eben doch auch ein Element an Schuld in sich enthält. Unaufmerksamkeit, Fahrlässigkeit kann man das nennen oder wie immer die klassische Ethik nennt das Voluntarium in causa. Also ich bin da jetzt nicht mehr verantwortlich, aber ich war verantwortlich dafür, dass ich jetzt unverantwortlich bin. Klassisches Beispiel heute, man setzt sich betrunken ans Steuer. Dann ist man hinterher nur vermindert schuldig für den Unfall, aber es kommt dazu, dass man sich, und damit hebt es sich wieder auf oder verstärkt sich sogar, man hätte sich nicht hinsetzen dürfen ans Steuer. Und das heißt in der klassischen Ethik voluntarium in causa, also es ist willentlich in der Ursache, nicht jetzt unmittelbar im Vollzug, aber ursprünglich her. Und das ist ein wichtiger Punkt und das gilt auch für ein Irrtum. Also man kann sich unverschuldet irren, man kann sich verschuldet irren und da gibt es verschiedene Grade natürlich der Schuld.
Das steigert sich auf eine Vernachlässigung von kleinsten Dingen.
So ist es.
Also minimales.
Ganz minimal.
Und dann baut sich das praktisch ja. wie ein schiefes Haus.
So ist es.
Was irgendwann zusammenkommt.
Genau so. Also, das ist das Verhängnisvolle.
Oder man berücksichtigt nicht Kleinigkeiten
ja.
an ganz bestimmten Beziehungspunkten.
So ist es.
Sofort lebt ja. man eigentlich schon von der Wirklichkeit.
Und das gehört hin. Mein Bild war für die Studenten immer, dass wenn Gleise auseinandergehen, es auch ganz klein anfängt. Und hinterher fährt der eine Zug nach dort und der andere nach dort. Und so ist es in Beziehungen auch. An sich weiß man schon, wenn ich das jetzt tue, habe ich eigentlich mit Cäsar gesagt, den Rubikon schon überschritten. Das hätte nicht passieren dürfen oder ich muss jedenfalls gleich dann um Vergebung bitten oder so. Sonst ist damit wirklich was angefangen, was sich dann einfach fortsetzt. In der Regel die Frage ist, dass man da immer noch mal, wie auch da noch mal die Hand in das Rad hineinhalten kann oder so. Aber es wird immer schwieriger. Und immer schmerzhafter. Und das Blöde ist, dass es eben mit so Kleinigkeiten anfängt, ganz wie Sie sagen, wo man deswegen viel leichter sagen kann, ach Quatsch. Nicht? Und dass man hier aufpassen muss, nein.
Da wäre ja interessant, ob es bei Nietzsche, das gibt, ich weiß es jetzt nicht, dieses, man kann sich ja sich selbst gegenüber untreu werden.
So ist es.
Und dann ist ja auch die...
Und da gilt dasselbe. Klar, dass man genau in den Schritten anfängt. Ja, fällt mir jetzt im Moment auch kein Text ein. Ja, ja, so ist es, ja.
Vehement, aber
ja.
Ich habe es jetzt in Form, dass es auch treu oder so.
Ja, ne, wüsste ich jetzt auch keinen Text unmittelbar. Ist richtig. Nicht? Aber an denen steckt es wirklich dran. Eben, wenn Sie es fertig... Ja, vielen Dank, dass Sie es weitergeben an den Zettel. Ja, das, also, und deswegen lassen wir das so mit dem Irrtum da so stehen, dass wirklich unklar ist, wie ist das, irgendwas hat das mit Freiheit zu tun oder so. Dann würde ich den nächsten Text überschlagen, was soll das, und kommen wir wieder auf die Moral, ja, zurück im nächsten Text, übernächsten Text, also, das ist 36,8 dann. Wie von Alters her der Mensch in tiefer Unbekanntschaft mit seinem Leibe lebt und an einigen Formeln genug hat, sich über sein Befinden mitzuteilen, so steht es mit den Urteilen über den Wert von Menschen und Handlungen. Und man hält bei sich selber an einigen äußerlichen und nebensächlichen Zeichen fest und hat kein Gefühl davon, wie tief unbekannt und fremd wir uns selber sind. Und was das Urteil über andere anlangt, wie schnell und sicher urteilt da noch der Vorsichtigste und Billigste. Das finde ich ist einfach ein Text, den kann man sich nur gesagt sein lassen. Das war ja das, was wir die letzten Male immer wieder hatten, dass er da so vom Irrtum spricht bei der Beobachtung. Das war ja immer der Gedanke, wir machen ein einfaches Bild oder einen einfachen Begriff oder eine einfache Formel für etwas, was unheimlich kompliziert ist hinsichtlich unserer Leiblichkeit. Das ist das, was er da anspricht. Und das ist ja tatsächlich so, dass wir eben auch uns selber nicht kennen. Deswegen, wenn Sie geistige Literatur lesen, ein Gedanke, der quer durch alle Traditionen, ob Sie irgendwelche der asiatischen nehmen oder europäischen, dann werden Sie immer finden, dass diese Lehrer sagen, als allererstes muss man versuchen, sich kennenzulernen. Also dieses Gnoti Sauton und das in Unabgelenktheit. Da gehören dann bestimmte Regeln dazu. Man darf sich zum Beispiel auf keinen Fall vergleichen. Das ist ja das, was der Pharisäer macht. Er sagt, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der da hinten. Also ich darf mich auf keinen Fall vergleichen, sondern ich muss also so nüchtern und sachgemäß mich angucken, wie ich eigentlich bin. Und das nennen die dann sehr oft Demut. Also sowohl im Indischen wie im Buddhismus und im Chinesischen in solchen Formen können Sie das lesen. Wie bei der Simone Weil, die sagt, das ist immer eine Sache der Intelligenz, oder nicht der Intelligenz, sondern des richtigen Verstandesgebrauchs. Dass ich wirklich unabgelenkt und ungeschönt mich angucke, wie ich bin, ohne Selbsthass und Ärger über mich, aber auch ohne jetzt Verklärung, sondern einfach nüchtern zu gucken, was bin ich wirklich. Und das verlangen die als allererstes, weil man ja erstmal mit sich zu tun hat, so nach diesem alten Satz, die Welt kann man ändern, aber da muss man mit sich selber anfangen. Also muss man erstmal sich auch kennenlernen. Und dass das wirklich der entscheidende Grundsatz ist, dass man einsieht, dass man sich über sich täuscht. Das Kind ist erstmal ganz abhängig davon, was andere ihm sagen über es. Und dann ist die Frage, wie geht das weiter? Nicht? Wie weit komme ich dann irgendwann dahin, wirklich ein reales und realistisches Bild von mir zu bekommen. Ganz gar nicht. Deswegen ist man ja angewiesen auf die Urteile auch anderer. Und deswegen heißt ja Anerkennung von Personen, ich billige dem anderen ein Urteil über mich zu. Das ist der Kern der Anerkennung von Personen, dass ich dem anderen nicht also da unterbuttern will und das Definitionsrecht an mich bringe, wie das eben so nach größerem Teil weitgehend die Männer gegenüber den Frauen getan haben über die Jahrhunderte hin, nicht? Worauf dann eben die Beauvoir dann dieses Buch schreibt, Deuxième Sexe, nicht? Das ist das zweite Geschlecht, dass man das da aufnimmt. Also eine Person anerkennen heißt, jemandem Urteil über mich einräumen. Und darauf sind wir angewiesen, sonst haben wir bloß also das Selbstverhältnis und das ist von Täuschung nicht zu befreien, wenn wir nicht die Hilfe anderer in Anspruch nehmen. Und daher dieser wichtige Nietzsche-Satz, die Wahrheit beginnt mit Zweien. Und dann einer kann sich nicht beweisen, Zweie kann man nicht widerlegen, die Wahrheit beginnt mit Zweien. Das ist natürlich etwas simpel gesagt, in einem ersten Schritt, und man kann es, wie das beim Beaumont ist, man kann das nochmal distinguieren, aber die Kernsache ist tatsächlich die. Ich muss also immer mein Selbstbild mit einem Fremdbild oder Andersbild ins Gespräch bringen. Ich darf keins dem anderen unterordnen, sondern es muss wirklich ein Gespräch sein. Deswegen finde ich es so wichtig, dass eben Hölderlin sagt, seid ein Gespräch, wir sind. Nicht? Man ist mit sich im Gespräch und mit dem anderen ins Gespräch. Und deswegen ist eine Person keine Person. Nicht? Deswegen kann es das gar nicht geben.
Und hören können voneinander.
So ist es. Genau so geht es weiter. Genau das ist der Punkt. Reden geht leicht, nee, hören können voneinander. Und zwar vom anderen, aber auch über mich. Nicht? Ganz wichtig, dass das hineinkommt. Natürlich ist das eine Gefahr, deswegen war das immer ein Thema von Komödie oder Tragödie, so diese Geschichte, alle reden mich auf einmal anders an und tun so, als wäre ich jemand anders. Und ein vernünftiger Mensch ist dann nicht so verbohrt, dass er sagt, die spinnen alle und ich bin gescheit, sondern er sagt dann, da muss ich geträumt haben, okay, und füge mich. Das geht ja bis zu diesem berühmten Pilgrim-Experiment, nicht? Das fast, also hin, aber gab es ja die psychologischen Versuche, dass dann so eine Versuchsperson zusammen mit 9 anderen auftrat und dann waren da eben gleich lange oder auch verschiedene lange Linien gemalt und alle 9 anderen Personen, weil die eingeweiht waren, sagten, wenn die Linien gleich waren, die eine ist länger und dass eben eine große Anzahl von den Personen dann eben auch umfällt und sich der Mehrheit anschließt. Da kann man nicht so einfach sagen, wer das nicht tut, der ist schon toller dran. Man kann auch sagen, der ist ein bisschen verbohrt und eigenbrödlerisch. Soll ich wirklich sagen, ich bin jetzt so gescheiter als die 9 anderen? Soll ich nicht eher sagen, bei mir stimmt dann was nicht? Also angenehme Zeitgenossen sind das jedenfalls nicht, die dann da so auf sich sitzen bleiben. Ne? Wo man wenigstens mal nachfragen müsste. Oder? Meine ich schon. Ne? Also wie sieht das dann aus? Und darum ist eben Menschsein eine schwierige Geschichte, nicht? Dass wir in diesen Formen tatsächlich angewiesen sind auf. Der Verstand ist angewiesen auf die Sinne, wir sind angewiesen auf das, was andere sagen und tun. Und der Ausweg, das einfach alles zu lassen und ich bin mein eigener Papst und König, das geht eben nicht. Das sagt noch nicht mal der Dante, dessen 750. Geburtstag wir heute feiern, nicht? Sondern das sagt ihm ja dann nochmal der Virgil, als er sich von ihm verabschiedet im irdischen Paradies. Er sagt, ich kröne dich mit Tiara und Krone, du bist dein eigener König und Papst jetzt, nicht? Mal jetzt in den Himmel dann hinein reist.
Aber ich meine, die Suche nach dem je eigenen, oder ich würde eher sagen, auch den Auftrag nach dem je eigenen, also, da entstehen ja dann natürlicherweise Probleme.
Selbstverständlich. Ja, und da gilt aber, ja, aber da gilt auch nochmal, dass man da auch auf andere angewiesen ist. Bei manchen Punkten wird es ja sehr deutlich. dass hier gesagt wird, zum Beispiel, also dieser, was, also zum Beispiel innerhalb der Kirche, dieses theologische Bild, der sagt, nicht wer Priester werden will, der kann es werden, sondern der, den Christus ruft und dafür bestimmt dann die Kirche mit der Bischof, der Regens oder was weiß ich. Also dass man nicht alleine sagen kann, ich weiß das genau, sondern das ist eben nur die eine von den zwei Stimmen und da muss noch eine andere dazukommen. Mit den ganzen Imbelastungen und den Fehlerquellen, und Fehler kommen dann natürlich auch vor. Es ist nicht so, dass das Butterbrot immer auf die Marmeladenseite fällt, aber eben des Öfteren schon.
Ja, aber in der Satz, wenn man das noch vertieft, jeglichem auch heißt es bei Hütterlin, ist eigenes beschieden.
So ist es auch.
Da, aber auszuschälen.
Ja, eben, kriege ich das raus ohne Hilfe anderer? So ist es nicht, ich brauche die. Es ist mein eigenes, völlig klar, mein eigenes. Aber ich krieg's nur raus mit der Hilfe anderer. Und so wie als ich mich als ich erst entdecke, als du eines anderen. Nicht? Machen auf und werden erstmal angeredet.
Die Freiheit des Interpreten fängt an.
So ist es.
Dass er das ganz eigen macht. Natürlich, wenn jetzt nur welche auf dem Netz bekommt, über Jahrzehnte.
Dann ist eben schon schlimm, was dabei rauskommt, natürlich. Menschen können Menschen natürlich zugrunde richten.
Kann aber auch sein, dass sich das erst diese Spielweise in 50 Jahren durchsetzt.
So ist es. Kann auch sein.
Weil einer schon vielleicht ein anderes, auch schon gehört, weiß, man hat Dinge ganz anders gespielt, als sie auch in den Noten.
So ist es.
Je nach seinem Gesundheitszustand zum Beispiel.
Ja.
Und es war noch erstaunlicher. Also was ist falsch und richtig? Das ist
so ist es. So ist es. Okay, also gucken wir weiter. Ich glaube, sonst, das ist eigentlich da schon mitgesagt, dass wir eben da eben aufpassen müssen hinsichtlich unser wie anderer und dass wir da sicher eher von der Voreiligkeit also bedroht sind. Da wüsste ich sonst nichts anderes dazu zu sagen zu diesem Text. Sie sagen auch nichts dazu. Dann nehmen wir also den nächsten, oder? Doch. Wir sind auf der Seite 151 oben jetzt. Weil das andere war jetzt 150 unten, der Text, dieser längere, wo ich sagte, ist, glaube ich, mehr nicht dazu zu sagen, nicht? Ja, eben. Und da sage ich, was, so what, also was soll's? Ist doch albern, eben, ist doch wirklich albern. Nicht? Und deswegen unterschlage ich, ich hätte es nicht aufgenommen. Aber der hat gesagt, gut, wir wollen alle Seiten an ihm zeigen, nicht? Wir hatten schon mal so einen Text, so einen ähnlichen, ganz früher. Es kommt schon öfter bei ihm vor, so in der Art. Kommt er sich jetzt toll als Weltmann vor da oder so? Also, man soll auch den Gegner in seiner Stärke packen und nicht also in den anderen. Der siegreiche Begriff Kraft, mit dem unsere Physiker Gott und die Welt geschaffen haben, bedarf noch einer Ergänzung. Ich muss ihm eine innere Welt zugesprochen werden, welche ich bezeichne als Willen zur Macht, das heißt als unersättliches Verlangen nach Bezeigung der Macht, der Verwendung, Ausübung der Macht, als schöpferischen Trieb und so weiter. Die Physiker werden die Wirkung in die Ferne aus ihren Prinzipien nicht los, ebenso wenig eine abmaßende, abstoßende Kraft oder anziehende. Es hilft nichts, man muss alle Bewegungen, alle Erscheinungen, alle Gesetze nur als Symptome eines innerlichen Geschehens fassen und sich der Analogie des Menschen zu Ende bedienen. Am Tier ist es möglich, aus dem Willen zur Macht alle seine Triebe abzuleiten, ebenso alle Funktionen des organischen Lebens aus dieser einen Quelle. Erstmal finde ich auch da wieder, das durchaus sinnvoll zu sagen, klar soll man nicht am Äußeren kleben bleiben, sondern das Ganze verweist nochmal auf das, was etwas eigentlich ist, um das so zu sagen. Und man kann sagen, dass die Philosophie eigentlich nach dem fragt, was etwas eigentlich ist. Immer wieder, es sieht erstmal äußerlich so aus und dann versucht man rauszukriegen, was ist es nun eigentlich, was ist es eigentlich? Rosenzweig bemängelt das in seiner Schrift über den kranken und gesunden Menschenverstand. Er sagt, wenn ich sage, was ist eigentlich, dann bin ich ganz starr und dann geht es nicht mehr weiter. Ich muss das Ganze in die Lebensform übernehmen. Dass man das so starr nehmen kann wie dann im Neukantianismus, das mag sein. Und dass er deswegen da so überreagiert. Nicht? Aber an sich ist das legitim zu fragen, was ist Liebe eigentlich? Nämlich, ist sie eigentlich Sehnsucht oder ist sie eigentlich Wohlwollen? Das ist doch eine sinnvolle Frage. Sie ist beides, natürlich amor concupiscentiae und amor benevolentiae. Aber was ist sie eigentlich? Was ist das Fundamentalere dabei? Das kann man schon fragen. Und dann kann man ja auch zeigen, dass die Griechen tatsächlich beim Eros stehen bleiben. Im Lateinischen haben wir das eine Wort amor, und da muss man aufpassen, dass man das richtig gebraucht, weil dieses Wort amor für zwei Dinge gebraucht wird. Man müsste bei amor eigentlich so schreiben, hier oben drum amor, und da muss man hier nochmal schreiben, amor. Und dann kann man das eben auch schreiben als Eros. Und hier würde man schreiben, das ist dann jetzt die Griechen würde man dann die Philia, dann vom Christlichen kommt da die Agape hinein und hier wird dann im Lateinischen von den Christen dann die Caritas eingeführt. Nicht? Aber beides heißt amor, amor concupiscentiae, amor benevolentiae. Also man muss gucken, ist amor hier als Art genommen, als Genus, nicht als Art, als Gattung genommen, Genus, oder ist es genommen als Spezies? Das wäre es hier unten, Spezies. Ne? Und das muss man sehen, was dorthin gehört. Für die Verben benutzt dann zum Beispiel Augustinus hier an der Stelle die Ligere. Hier sagt er amare. Amare ist das Begehren. Da wird es deutlicher bei den Verben als beim Substantiv. Amare und deligere. Und das Wort für im Ganzen ist im Lateinischen amor. Im Griechischen kann ich die extra nehmen, eben eros. Und dann hier kann ich das nennen, eben philia zum Beispiel. Philema ist dann der Kuss. Die wäre für sich extra. Und dann geht es hinterher zum reinen Gönnen oder Trauen. Ich spreche das auch deswegen an, weil ich immer noch alle drei Wochen mal irgendwo wieder lese, dass Augustinus gesagt haben soll, ama et fac quod vis, zu Deutsch, liebe und tu, was du willst, nur dass bei ihm das nicht steht, sondern bei ihm steht, dillige et quod vis fac. Also schätze hoch und was du dann tun willst, das tu. Das ist in seinem Kommentar zum ersten Johannesbrief, kommt das vor. Und die Leute wollen sich dann immer das Latein ausdrücken und übersetzen das so privat, so darum, weil die Leute so übersetzt haben. Steht nicht da. Ama et fac quod vis steht nicht da. Dillige et quod vis fac. Schätze hoch und was du dann tun willst, das kannst du tun. Nicht brenne und dann hast du das Recht für alles. Nicht? Das ist nicht wahr. Und so müsste man gucken, wo da was hingehört. Dasselbe gilt zum Beispiel für das Wort Tier im Deutschen. Nicht? Man kann immer wieder lesen, der Mensch ist das betende Tier oder das denkende Tier oder so. Das Wort Animal wird eben für zwei Sachen gebraucht. Oben drüber steht Genus Animal und darunter steht Animal Rationalia und Animal Non Rationalia. Und das Non-Rationabile nennt man Tier und das Rationabile nennt man Mensch. So dass man deswegen eben dann immer dieses Wort Lebewesen eingeführt hat. Nicht? Animal heißt wörtlich das Seelenwesen von Anima. Das heißt aber Seelenwesen. Und dann gibt es eben das vernünftige Seelenwesen und das ohne Vernunft und Freiheit. Und das nennen wir Tier. Und weil Animal eben auch Tier heißt, kann man dann eben oft diese falsche Form lesen, wo ich sage, das ist einfach ein Kategorien-Durcheinander und das sollte man lassen. Der Mensch ist ein betendes Lebewesen, aber kein betendes Tier. Denn Tier ist ein Wort, das hier unten in die Spezies gehört und nicht da oben ins Genus. Bitte?
Ich mache eine Anmerkung zu dem Satz jetzt eben mit dem Kraft.
Ja.
Er hat ja geschrieben, dass das Wesentliche der Wille zur Macht ist, also die Urmaterie oder so, wenn man so will. Und ich habe mich dann an einen Satz von Rilke erinnert, der gesagt hat, dass das wundersame Spiel der Kräfte ist, dass sie so dienen, durch die Dinge gehen. Also genau der Gegensatz. Also nicht der Wille zur Macht, sondern das Wesentliche.
Also ich muss gestehen, der Rilke ist wirklich also ist so der Dichter meiner Jugend und auch darüber hinaus. Aber ich bin schon sehr davon bestimmt, wie stark der Rilke, wie stark der Nietzscheanisch ist. Also wenn Sie mal das Florentiner Tagebuch lesen, da haben Sie so ganz ziemlich ausdrücklich, dass das drin ist. Und ich sehe das eigentlich nicht so sehr als einen Gegenbegriff, sondern eigentlich, dass er das wirklich auch vertritt. Denn zu diesem Willen zur Macht gehört dann eben auch nochmal, dass ich das ins Spiel mit anderen bringe. Also Macht muss nicht unbedingt heißen, dass ich den anderen übermächtige, sondern dass wir gemeinsam hier etwas aufbauen. So wie in der fünfte, glaube ich. Elegie mit den Liebenden, die da die Leitern bauen oder so. Und die stehen gegeneinander, wo er dann sogar so eine Anspielung dann an den Dante hinmacht mit der Rose der Seligen. Aber hier ist es ganz gedacht in diesem Aufbau der Kampf, der Machtbalancen. Das ist richtig, die Balance ist da, aber die gibt es bei Nietzsche sonst auch. Die kommt hier nicht so deutlich heraus. Ich will das Ganze kritisieren, dass das überhaupt von Macht geredet wird. Und das haben Sie zum Beispiel bei der dritten Elegie, wo, ich glaube, es ist die dritte von dem Helden, der dann sich schon im Mutterleib auswählt, sodass also schon die Geburt als Sieg da dargestellt wird. Und da wird es dann wirklich lachhaft, also wenn das so weit geht. Also das so zurückzunehmen auf das siegreiche Spermium, das ist dann schon ein bisschen merkwürdig, nicht? Wenn ich das natürlich nur für sich nehme, das siegreiche Spermium, kann ich das natürlich so formulieren. Aber wenn ich das Ganze nehme als ein wirklich getragen und geborgen sein und aufgehoben sein, müsste was anderes rauskommen. Und da macht er sehr stark also den Helden zu dem, der da eigentlich da sich schon auswählt und siegt oder durchkommt. Und das ist so wirklich ganz nietzscheanisch in den Punkten. Ich will ihm das gar nicht so unmittelbar vorwerfen. Das hängt sicher auch mit dieser ganzen problematischen Mutterbeziehung zusammen, die ihn halt da erstmal als Mädchen aufgezogen hat und so die Geschichten. Und da er es einfach nötig hatte, sich davon frei zu machen. So in dem einen Gedicht, oh weh, meine Mutter reißt mich ein oder so, nicht? Und solche Sachen, das muss man schon sehen, dass man ihm das nicht vorhalten kann. Aber dass das eine Beschädigung ist und eine Grenze, das muss man schon auch sagen. Und deswegen war ja auch Guardini immer so unzufrieden mit seiner Liebeslehre, dass er sagt, die Liebe ist eine Richtung. Und er wirft ja dann Christus vor, dass Christus sowas wie eine Linse war, sodass die Mystikerinnen, die eigentlich auf dem Weg zu Gott waren, und Gott ist nur eine Richtung, sind dann durch diese Linse gebrochen worden und sind dann bei ihm stecken geblieben. Und nicht weiter. Und in dem Brief eines Arbeiters, dann, wo er das extra so schreibt und sagt, die Christen sind wie dumme Hunde, die statt dem Fingerweg zu folgen, nach dem Finger schnappen und bleiben dann bei Christus stehen. Es gibt ja diese Christozentrik, vor allen Dingen in der evangelischen Theologie, sehr stärker als bei den Katholiken, wo er es dann irgendwie so erfahren oder so gelesen hat. Dass hier Christus da schuld ist an dieser Verbiegung der großen Mystikerinnen. Das taucht immer wieder bei ihm auf. Und deswegen würde ich das im Ganzen eben in Frage stellen, ist wirklich die Macht das Entscheidende oder kann man nicht auch sagen, es geht mir eigentlich darum, die richtige Antwort zu geben. Das ist ja mein Programm und meine Position, bis dorthin, dass ich so ein Buch sogenannter Berufung habe, zur Antwort berufen, dass es nicht darauf ankommt, dass ich meine Macht zeige, sondern dass ich versuche, in jedem Augenblick die richtige Antwort zu geben. Nicht damit ich toll dastehe, sondern weil die richtige Antwort gegeben werden soll auf eine Situation. Je nachdem, was dahin gehört, sei es, dass da jetzt jemand an der Stelle ein Gedicht schreiben muss oder ein Bild malen muss oder sollte, oder ob er einfach einem anderen hilft oder eine Frage beantwortet oder dem anderen was zu trinken gibt oder sagt, wo es zum Bahnhof geht, ist vollkommen wurscht. Jede Lebenssituation ist eigentlich eine Frage an mich und ich sollte mich bemühen, die richtige Antwort zu geben. Und dann geht es mir nicht um die Macht, sondern da geht es schon darum, dass ich mich kräftige, im Sinn, dass, wie Sie immer betonen, nicht, dass man das wirklich macht, ich soll mich in der Hand haben, ich soll was lernen und was wissen, damit ich eine richtige Antwort geben kann. Nicht damit ich da als toller Typ da stehe und entsprechende Seelenkosmetik an mir da begangen habe, sondern dass ich in der richtigen Weise antworten kann. Deswegen muss man was lernen und sich ausbilden und seine Schwächen kennenlernen und wissen, wie man mit sich umgeht, damit man da die richtige Antwort in den richtigen Situationen geben kann.
Ich glaube, der Begriff ist deshalb etwas verseucht, weil es missbraucht wurde,
so ist es, ja,
für die Macht über andere.
Ja.
Oder die Staatsmacht und so weiter.
So ist es.
Wille hat immer was mit Macht zu tun. Ich finde, mit die größte Macht ist, wenn man den Willen vom anderen gelten lassen kann.
So ist es.
Aber dazu brauche ich eben die, nicht jetzt die Macht, die wir normalerweise also bestimmen können, ja, sondern der Umgang. Und Macht und Wille hängt ja erstmal vom Lebensgefühl sehr, das ist ja sehr nah. Also,
unbestritten, will ich nicht widersprechen. Ja. Ja.
Wenn man das nicht, ja, anerkennt, dann macht man aus dem Willen nichts Gescheites und das, dann macht er auch nichts.
Das stimmt. Nur meine Frage ist jetzt eben, was ist mein letzter Beweggrund, um es so auszudrücken? Geht es mir also darum, dass ich mächtig bin, oder geht es mir darum, dass die richtige Antwort gegeben wird? Und dafür brauche ich, und das Zweite ist das, worum es mir ginge, aber ich kenne mich und uns genug, um zu wissen, dass es uns immer auch wieder einfach um die Macht selber geht. Und da würde ich dann wiederum nochmal einen Unterschied zur Tradition machen. Die Tradition behauptet ja, dass es uns in erster Linie um den Stolz geht und sich durchsetzen und werden wie Gott oder was weiß ich. Während ich sage, so großartig sind wir gar nicht. Was eigentlich unser Motor ist, ist eher die Angst, dass wir sonst zu kurz kommen. Also da würde ich nochmal so diese Unterscheidung einzeichnen. Die Haupttradition sagt, dass wir eben vom Sündenfall angefangen wie Gott sein wollen, weil wir da nicht dienen wollen. Da sage ich so, was macht für die Engel stimmen? Aber wir sind eigentlich etwas erbärmlicher dran, kommt mir vor, und eigentlich eher von der Angst um uns besetzt, sodass das andere schon, dieses ganze Machtgehabe, schon eine Reaktion ist, wie von den Buben, die da durch den Wald laufen und dann laut schreien oder so, damit sie zeigen, wie tapfer sie sind. Ne? Also das kommt mir eher so vor, dass das da ist, aber vielleicht habe ich nicht recht oder vielleicht gibt es beide Sorten in Menschen. Aber ich denke vom Menschen nicht so groß wie also so der größere Teil der Tradition. So gehört dazu den Kleineren, der sagt, was uns eher treibt, ist eigentlich die Angst als der Motor. Und dann sage ich, der Stolz ist schon wieder dann das Gas, das der Motor herstellt, damit der Karren fahren kann. Also so würde ich das einteilen. Das Benzin, das Flüssige, ist erstmal die Angst. Und dann verwandelt sich das in das Gas, damit das dann arbeitet, das gebe ich dann wieder zu. Also so kommt mir es vor. Und die, das ist jetzt Ihre Sache, wie Sie es sehen, ob Sie sagen, nein, nein, das, ich bin doch eher lieber für den Stolz oder was weiß ich, das ist dann Ihre Sache. Drum finde ich das von dort her eben immer so eine unnötige Aufmandeln tut er sich, weil er ist ja so ein sensibler Mensch eigentlich, der Nietzsche, und mal da so unterdrückt, da hat er auch schon als Kind da in Schulpforta oder so die Geschichten, dass er da zwischendurch so barbarisch tut, genau wie er so einen barbarischen Schnurrbart brauchte, nicht? Das sind einfach so die Dinge, so kommt mir das vor, während in Wirklichkeit bei so einem Text wie eben auf der Seite 150 unten kommt etwas mehr von ihm raus, was er eigentlich ist. Mit dieser Achtsamkeit, so wie man gesagt hat, ich habe das zwei- oder dreimal gelesen in der Literatur, dass er einer der humansten Briefschreiber ist, den es gibt, sagen so die Leute. Ich habe nicht alle Briefe von ihm gelesen, ich habe aber immer mal wieder drin gelesen, dass er da also feinfühlig und Ding zwischendurch ist oder auch mal bravarmisierend oder so, aber sonst ist er wirklich einfach da höflich und vorsichtig und so ganz anders als andere Leute. Und zwischendurch tritt er dann so auf halt.
Ja, aber was ich noch zurückstellen kann, also ja, jetzt, es gibt ja diesen berühmten Brief über die Pariser Kommune, mhm, und da ist eine Fehlinformation über die Presse nach Deutschland gekommen, dass die Kommunaren alle dem Louvre alles kaputt gemacht haben. Mhm. Und dann sagt er trotzdem, Wahnsinnigen an der Kunst hängen, mhm, er würde die nicht so einfach verurteilen.
So ist es.
Und da sieht man dann, dass er wirklich, also
ja, ja.
Nee, das schon in einem größeren,
so ist es. Sinne. Nee, ja, ja. Nee, das kommt immer wieder vor. Also das finde ich ganz, ganz eigentümlich, wie stark er das mit einbezieht. Und zwischendurch leuchtet das auch hier in den Notizen schon auf, dass das da ist. Sonst hätte ich den auch nicht zum Lesen genommen mit dem Einzelnen. Also irgendwas muss da schon auch nochmal drinstecken, so denke ich. Ja, und dann geht es nochmal wieder nochmal zum Leib zurück. Nicht? Gesetzt, dass die Seele ein anziehender und geheimnisvoller Gedanke war, vor dem sich die Philosophen mit Recht nur widerstrebend getrennt haben. Vielleicht ist das, was sie nunmehr dagegen einzutauschen lernen, noch anziehender, noch geheimnisvoller, nämlich der menschliche Leib. an dem das ganze fernste und nächste Vergangenheit alles organischen Werdens also ablesbar ist. Ich meine, was soll das Ganze reden überhaupt? Wie schön, dass er hier das Wort Leib verwendet, was ja bei uns eben so gut wie ausgestorben ist, leider. Leib heißt nämlich beseelter Körper. Ob ich da jetzt Leib sage oder Seele, ist eigentlich wurscht. Es ist nicht ganz wurscht, weil man die Seele natürlich versucht hat zu denken von Platon her. Descartes sagt es auch wieder. Und da wird gesagt, die Seele, das ist der Mensch. Und dann darf ich aber auch nicht von Leib reden, sondern muss ich von Körper reden. Dann steckt diese Seele im Körper, wie in einem Gefährt, wie in einem Gefängnis, wie in einem Grab und die ganzen Geschichten, die dann dahin gehören. Aber wenn ich wirklich bei Leib bleibe, was auf die Wurzel Liv, Leben zurückgeht, dann ist Leib ist der beseelte Körper. Das kann er gar nicht so entgegensetzen. Oder er müsste deutlicher dazu sagen, also ich meine jetzt hier die platonische Seele, und so ist sie natürlich auch immer wieder auch im Christentum behandelt worden, das ist schon wahr. Das heißt, rette deine Seele, während die Seele allein, was soll das? Um dann nochmal wieder auf den Dante zurückzukommen, der hat das ja so gelöst, dass sich die Seelen da in der Seligkeit um aus dem Licht nochmal einen Quasi-Körper machen. Und im Sonnenhimmel wird das dann besprochen mit dem Leib und Seele, dann fangen die dann einen ganz wilden Tanz an in der Freude darauf, wenn sie ihren Leib wieder kriegen. Und die sagen dort auch nicht einfach, ich bin jetzt hier der Vergil oder sowieso, sondern die sagen immer, ich bin jetzt hier die Seele des Karl Martell oder das Licht des Karl Martell. Der sagt nicht, ich bin Karl Martell. Weil der Thomas ganz klar sagt, die Seele, das ist nicht der Mensch, das ist ein Stück vom Menschen. Ne? So dass man da gucken muss, was dorthin gehört. Aber tatsächlich hat er recht, Nietzsche, mit diesem Platonismus fürs Volk, dass diese platonische Vorstellung, die Seele, das ist der Mensch, weit verbreitet ist, auch unter den Christen natürlich, weil wir Probleme mit unserer Leiblichkeit haben. Und zwar mit der Selbstständigkeit des Leiblichen, und die Selbstständigkeit zeigt sich im Trieb. Und da ist dann wieder natürlich wieder der stärkste Trieb in der Regel, also gerade die Sexualität nochmal. Und die ist dann nochmal unter Verdacht, natürlich, auch im Christentum. Nicht, weil das ein christlicher Verdacht ist, sondern weil es ein menschlicher Verdacht ist. Weil das so chaotisch ist und deswegen irgendwie gezähmt werden muss im Blick auf die Gesellschaft oder so. Und darum haben wir da diese Probleme zugespitzt im Bürgerlichen natürlich, im Bürgertum, wo das also zurückgenommen werden muss nochmal. Und das hat sich dann natürlich christlich dann dargestellt und firmiert. Und dagegen wehrt er sich und mit Recht. Aber von dort her zu behaupten, dass das eine Erfindung sei, und abgesehen muss man gucken, was damit gemeint ist. Nicht?
Leib habe oder ein Leib bin,
so ist es.
Leib sein oder Körper.
So ist es.
Der Körper ist ja eher dieser alte Gebrauchsumgang nur drin,
ja, ja.
Den man zwingen muss, den man quälen kann. Also
so ist es. Deswegen, es gehören
der
schon
Korpus
beide hinein.
Der Korpus ist ja auch mit drin ein bisschen, der Korpus,
ja, ja.
Der Tote.
Ja, klar. Eben, also auch Soma ist erstmal die Leiche, auch bei Homer. Ja. Nicht? Also dass da schon diese Seite mit herauskommt. Und deswegen finde ich es, wie gesagt, tatsächlich schade, dass die Leute heute von Körpersprache und all dem reden, dass das Wort Leib so gut wie ausgestorben ist. Die anderen Sprachen haben sie nicht. Das merkt man ja besonders bei den Phänomenologen, wo eben dann die Franzosen zum Teil wirklich auf Chair zurückgreifen inzwischen und sagen Fleisch. Und das kann man auch jetzt bei Deutschen lesen. Deutschen Phänomenologen, dass sie von Fleisch reden. Und das finde ich nur wirklich idiotisch, wenn wir das Wort Leib haben. Also, dass man das wirklich, die anderen müssen sich behelfen mit corps vécu oder corps propre oder irgend so etwas. Ja, die Franzosen zum Beispiel. Ja, nicht? Weil die das Wort Leib nicht haben. Die haben halt nur das Wort Korpus. Nicht? Können sich behelfen. Wir haben das schöne Wort. Und dann gibt es natürlich, das gibt es noch als Leibdiener und Leibspeise oder so, man taucht so noch auf, nicht? Aber an sich wäre das Wort, im und Leib habe ich eigentlich nicht, der bin ich. Allerdings gilt umgekehrt, der Leib ist nicht ich, aber ich bin mein Leib. Während den Körper habe ich wirklich bloß. Und das müsste man auseinanderhalten, und natürlich ist auch die Körperhaftigkeit des Leibes zu respektieren und zu achten und darf nicht verachtet werden bloß. Da kommen dann auch wieder nochmal Probleme hinein. Aber der Hauptpunkt ist tatsächlich die Selbstständigkeit des Leiblichen, die eben im Trieb sichtbar wird.
Der Lebenstempel.
So ist es.
Da ist der Leib ja sehr viel näher dran.
So ist es.
Und wenn er eben nicht tot ist, dann wird es ja auch dieses Geheimnis, dass das Wort so stark auf den Leib wirken kann.
So ist es.
Und umgekehrt, der Wort,
das Wort auf den Leib.
Das wäre jeder beim Spazierengehen, um Nietzsche zu zitieren, kein großer Gedanke, der nicht im Gehen entstanden
ist. So ist es.
Und das sagen ja auch die Griechen. Die
ja. Das ist klar.
Das wiederum da der Einfluss auf die Inspiration.
So ist es. Und das gilt ja bis in die Religion hinein, dass es eben tatsächlich was ausmacht, die Körperhaltung. Auch Ignatius, der das offen hält, dass, ob man dann sitzt, liegt oder sonst wie, aber dass man guckt, was ist das, die Form, die da jetzt hingehört. Wo muss etwas eigentlich, geht nur im Stehen und manchmal geht es nur im Sitzen, anders geht nur im Liegen oder so, dass es da einfach eine Zuordnung gibt. Wir sagen eben Haltung. Und Haltung ist eben jetzt nicht eine Körperkonstruktion, die dann mit irgendwelchen Symbolen belegt wird, sondern Gesicht ist eben Gesicht und Augen sind Augen und alles das ist selber eben etwas Geistiges, Gäste und Verhaltensweisen. Und das sollte man dann schon auch ernst nehmen. Und drum finde ich, also das ist zum Glück, warum jetzt hier so darum zu reden, nochmal, zum Leib gehört die Seele. Ich kann sagen, der Leib ist eine sichtbare Seele, sich zeigende Seele. Oder ich kann eben sagen, es ist eben ein beseelter Körper, nicht? Aber besser wäre zu sagen, es ist wirklich eine sich zeigende Seele. Also Person zeigt sich im Leib, das ist die Außenseite. So ein bisschen poetisch, sagen wir, Leib ist sowas wie das Gesicht der Seele oder so.
Ja, er geht ja in die Richtung, glaube ich, dass er da den Begriff, also den alten Begriff Seele, hinter sich lassen will.
So ist es, und da stimme ich ihm ja zu.
Er ist vehement gegen Begriffe.
Genau, und ja, ja.
Der Leib, das ist noch nicht so fest.
Das so ist es, ja.
Der ist begriffsoffener.
Ja, ja. Aber man sieht ja, wo es hinführt. Und tatsächlich ist der Leib jetzt weg und wir haben dann nur noch Körper.
Naja, aber wir sprechen vom Leib Christi und nicht vom...
Da bleibt es eben noch zum Glück. Eben, das hoffe ich ja eben auch, dass nicht irgendwer dann anfängt und sagt, das ist mein Körper. Nicht? In der Messe. Man muss sich aber nichts mehr wundern, was sich alles Mögliche so tut. Nicht? Also, dass das wirklich bleibt, das ist richtig. Nicht? Dass es wirklich aufgenommen wird.
Vielleicht ist es weggegangen durch das Abschaffen des Heiligen, ja?
Ja,
weil Heilig macht ja auch Stress.
Ja.
Wenn was heilig ist, dann muss man ja Rücksicht nehmen.
So ist es, ja.
Jetzt
ja.
Ist nichts mehr heilig, jetzt braucht man keine Rücksicht mehr.
So ist es.
Im Leib ist es genauso.
Ja, finde ich auch.
Wenn ich im Leib bin, dann nehme ich Rücksicht.
Ja, ja.
In dem Moment, im nächsten Moment, wo ich es nicht mehr bin, dann bin ich was rücksichtslos.
So ist es, ist schon wahr.
Und so geht es mit der Natur auch.
Ja.
Wir haben in Bayern, wir haben vor ein paar Tagen auf dem Peißenberg, das ist ein heiliger Berg.
Mhm.
Ein paar Sonntage vorher war auch der große Kardinal oben mit Begleitung. Wie geht man mit so einem Berg heute um?
So ist es.
Sehr unglaublich.
Ja, ja.
Ich meine, da muss man eigentlich schon aufs Handy verzichten. Ja. Diese Türme da, einen 100 Meter hohen Turm neben der Wallfahrtskirche, dann die dicke Straße, die unbedingt raufgehen, dass die keinen Meter mehr gehen müssen.
So ist es.
Das ist ja auch schon wieder dem Leib.
So ist es.
Alles wieder dem Leib.
Ja, ja.
Wieder, dass das ein heiliger Berg ist.
So ist es.
Aber
da sehen Sie es. Nein, das ist es. Das ja, ja. Nee. Und das ist ja auch ein schöner Schluss für uns heute. Und dann geht es weiter eben erst in 4 Wochen. Im Juni erst. Ja, ja. Nicht? Im Mai ist kein mehr, weil da ist der Pfingsten und anderes oder so, sodass zum Teil hier, zum Teil bei mir eben andere Verpflichtungen da sind. Es kommt immer auf die 6 im Sommer Veranstaltungen und auf 7 im Winter, aber manchmal eben durcheinander. Nicht? Das ist ein bisschen verschiebt, dafür ist es dann dichter wieder. Aber so, dass Sie bis dorthin dann eben kommen und wenn Sie mögen und Gott es zulässt, dann würden wir uns dann da wieder sehen auf der Seite 151. Nicht? Wo es nochmal mit dem Deutschen weitergeht, nicht? Und mit dem Text nochmal. Gute Zeit Ihnen inzwischen. Der Zettel ist ja irgendwo durchgegangen, dann kriegt ihn nämlich er hier. Dann, und Sie sind ja so lieb und gaben Sie. Sie gesagt.